Deutschlandfunk. Der Tag.
In Berlin, da beginnt heute Abend die Modewoche, die Fashion Week. Und auch wenn es bei solchen Modenschauen immer um etwas völlig Oberflächliches geht, inzwischen ist auch die Mode mehr als nur Stoff, Models und Design. Die Kleiderproduktion, die trägt massiv bei zu den weltweiten CO2-Emissionen. Und diese Industrie sorgt wegen miserabler Arbeitsbedingungen außerdem immer wieder für weltweite Skandale. Wie reagiert die Branche und was ändert sich durch solche Debatten gerade in der Mode? Das ist gleich unser erstes Thema. Und wir reden heute über Frankreich. Da hat die Regierung nach wochenlangen Streiks einen ersten Kompromiss mit einer großen Gewerkschaft geschlossen. Aber ob die Proteste damit jetzt zu Ende sind, das erscheint fraglich. Auch dazu hören wir mehr. Alles an diesem Montag, den 13. Januar 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Oh, ja. Ich höre jemanden.
Ja, hi, Tobias hier.
Wer ist? Bist du es schon?
Ja, Tobias. Juliane?
Ja, genau.
Ja, super.
Ja, so ist es, so heiße ich.
Juliane Neubauer ist Journalistin und sie beobachtet seit einigen Jahren, was sich in der Modebranche verändert. Sie ist in den nächsten Tagen auch bei der Fashion Week in Berlin und guckt nach, wie die großen Labels dort umgehen mit zum Beispiel der Klimadebatte oder auch mit Forderungen nach mehr Nachhaltigkeit. Ich habe vorhin mit ihr gesprochen, da saß sie noch in einem Studio in Leipzig und ich habe sie erst mal gefragt, was denn ihr Eindruck ist. Wie ernst nimmt die Modeindustrie den Klimawandel und die Klimaproteste?
Also ich glaube, dass längst noch nicht alle Marken das Thema auf dem Tableau haben. Man sollte sich hier auf jeden Fall vor Augen führen, dass 5% der Emissionen durch die Modeindustrie ausgelöst werden. Das heißt, es ist schon ein großer Impact, den wir als Kleiderkaufenden, aber natürlich auch die produzierende Industrie da auslöst. Und dass die Marken oder die Modehäuser und die Modeketten um dieses Thema nicht mehr drumherum kommen, ich glaube, das kriegen wir auch schon seit einigen Jahren relativ deutlich mit, wenn man mal bei H&M zum Beispiel guckt. Ich meine, da gibt es auch die sogenannte Conscious-Kollektion, wo man auch versucht, das Thema hervorzubringen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob da nicht auch oft Greenwashing mit im Spiel ist. Also wer jetzt da sich ein T-Shirt mit Biobaumwolle kauft, ist vielleicht schon mal halb auf dem richtigen Weg, aber unterstützt natürlich immer noch einen Konzern, der im Gro Fast Fashion macht. Und ja, muss man selber wissen, ob man das möchte.
Hast du den Eindruck, dass diese großen globalen Ketten, haben die dieses Thema wirklich erkannt oder tragen die das eher so ein bisschen vor sich her, wie du so sagst, wie so eine Art Feigenblatt und sagen, hier, guck mal, wir haben auch unsere Labels und unsere eigenen Siegel?
Ja, genau. Also das würde ich auf jeden Fall so sehen, dass es eher halt so eine Art Feigenblatt ist. Sie kommen ja nicht mehr drum rum. Also es fragen mittlerweile auch mehrere Kunden in den Geschäften nach. Also ich habe auch eine Freundin, die zum Beispiel für eine dieser Marken arbeitet, auch im Verkauf. Und der Grob, denen ist das scheißegal, muss man mal so ganz klar sagen. Aber es kommen immer mehr Fragen und das liegt, glaube ich, obwohl ich mir wünschte, es wäre andersrum, liegt es doch auch in der Hand des Verbrauchers, da ja zu zeigen, dass es eben nicht mehr egal ist. Also ich sag mal, der Winter ist ja gerade auch wieder auffallend warm. Das heißt, die Wintermäntel verkaufen sich wie in den letzten Jahren auch deutlich schleppender. Und wo wir auch schon bei den nicht verkauften Wintermänteln sind, also 60% der produzierten Kleidung wird innerhalb eines Jahres nach der Produktion weggeworfen, also wandert in den Müll, ob getragen oder nie getragen oder vielleicht auch nie verkauft. Das muss man sich mal vor Augen führen.
Sind das Sachen, die jetzt auch bei der Modewoche in Berlin eine Rolle spielen?
Also bei der regulären Modewoche, wo ich nicht so viel unterwegs bin, aber auch einige Jahre unterwegs war, spielt das weniger eine Rolle. Aber es gibt eben auch noch einen zweiten Standort der Messe oder einen weiteren Standort der Messe. Das ist die Neonyt, die Messe für nachhaltige Mode. Und die wächst enorm. Und da ist das Thema natürlich ganz oben auf der Liste. Also das ist einfach eine Messe für nachhaltige Mode. Und da kommen tolle Labels aus der ganzen Welt mit ganz vielen neuen Ideen, wie man Mode umdenken kann. Das sind natürlich alles Labels, die auch Mode verkaufen wollen. Und da ist natürlich schon der erste Clou. Es geht ja beim nachhaltigen Umgang mit Mode nicht darum, was Neues zu kaufen, sondern ja, Dinge, die man besitzt, wertzuschätzen oder gebrauchte Dinge zu kaufen. Die Wertschätzung eben auch zum Beispiel mit in Form von Reparaturen ganz einfach ausdrücken. ich bin nicht so Fan von diesen Shows, wo man neue Dinge, die man dann natürlich unbedingt haben will, präsentiert bekommt. Mhm. Aber dennoch Fan davon zu sehen, dass es halt einige auch anders machen, mit recyceltem Plastik zu arbeiten.
Kannst du mal ein Beispiel nennen für Nachhaltigkeit in der Modebranche?
Also ich finde ganz interessant, was jetzt auch immer mehr im Kommen ist, ist die Transparenz, dass du über das Kleidungsstück, was du kaufst, zum Beispiel über einen QR-Code, erfahren kannst, wo zum Beispiel die Baumwolle von wem angebaut wurde, unter welchen Bedingungen. Du kannst quasi die komplette Reise des Textils mitverfolgen bis zu demjenigen, der das irgendwo in der Fabrik, vielleicht auch in Asien, genäht hat und auch, wie sich der Preis zusammensetzt. Ich finde diese Transparenz ganz wichtig, um sich zu vergegenwärtigen, wie kommt dieser Preis zustande, den ich zahle und wer profitiert am Ende auch von dem Preis, den ich bezahle. Das finde ich ist eine gute Sache. Und das Recycling, und da, das möchte ich auch nochmal betonen, weil da höre ich dann auch mal wieder von ganz vielen Leuten, ja, also ich meine, das Recycling, das braucht ja auch ganz viel Energie. Und dann können wir jetzt ja alle die Plastikflaschen ins Meer werfen, wenn danach toller Vlies daraus gemacht wird. Ist natürlich ein bisschen kurz gedacht, denn der Energieaufwand für recycelte Textilprodukte ist immer noch deutlich geringer, als wenn man ein neues Produkt herstellt. Und Plastikflaschen vielleicht doch lieber in den Automaten.
Du hast jetzt auch das Stichwort Reparieren angesprochen, also kaputte Kleidungsstücke wieder ganz machen. Kannst du uns erklären, wie das funktioniert oder was es da für neue Ideen gibt?
Genau, also zum einen fängt man natürlich da auch schon bei der Produktion an, dass man eben, gehen wir mal von einem Schuh aus, den so herstellt, das ist auch dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip, was vielleicht der ein oder andere in den letzten Jahren mal gehört hat.
Übersetzt das mal bitte.
Dass man die einzelnen, von der Wiege zur Wiege heißt das, dass man die einzelnen Materialien quasi relativ einzeln belässt und nicht mit anderen unterschiedlichen Materialien zusammenmixt, dass man sie einzeln weiterverwenden kann. Und wenn man jetzt mal so einen Turnschuh nimmt, dass man den eben nicht so verklebt, dass wenn da irgendwo die Sohle abgeht oder vielleicht irgendwo ein Lederstück gerissen ist, dass man den ganzen Schuh dann wegwirft, sondern dass man halt diese Teile dann ausbessern oder diese Teile dann ersetzen kann. Und das ist schon mal ein sinnvoller Umgang mit Ressourcen. Und jetzt zum Beispiel auf der Messe gibt es auch einen Hosenhersteller, der auch relativ bekannt ist, die das auch regulär in ihrem Service anbieten. Die sagen, wenn die Hose einen Riss hat oder kaputt ist, dann schickt uns die zu oder wie auf der Messe bringt uns die vorbei. Wir reparieren die und da spart man einfach eine Menge Geld. Und vielleicht kennst du das auch, man hat manchmal Hosen, die man sehr, sehr liebt und die sehr, sehr gut passen und wo man auch sehr froh ist, wenn man die nach einer kurzen Reparaturzeit wieder im Schrank liegen hat.
Also ich kenne eben dieses Beispiel, ich habe eine Jacke, das ist eine meiner Lieblingsjacken, die habe ich mal sehr günstig gekauft und dann sind mir irgendwann zwei Reißverschlüsse dran kaputt gegangen. Und dann habe ich die zu meiner Näherin gebracht, bei der ich immer alle Hosen kürzen lasse und solche Sachen mache. Und die hat mir dann gesagt, ja gut, diese zwei Reißverschlüsse, wenn ich die jetzt neu dran mache, dann kostet das mehr, als die Jacke jemals gekostet hat. Das ist natürlich ein Gedanke, den man sich auch machen muss, ne? Also reparieren ist durchaus auch teuer.
Das ist, ich weiß nicht, hast du schon mal einen Reißverschluss ausgetauscht?
Selber. Ich arbeite mit einer Nähmaschine, ich kann auch nähen, aber Reißverschluss ist für mich schon, glaube ich, eine Herausforderung.
Ist eine tricky Sache, ne? Und auch wenn du Profi bist, kostet das Zeit, den da ordnungsgemäß und ordentlich wieder einzunähen. Ich finde das oft auch in Gesprächen wieder, dass mir Menschen sagen, ja, das ist aber viel teurer, wenn ich jetzt das Bioprodukt kaufe oder wenn ich die jetzt reparieren lasse. Ich denke da tatsächlich einfach immer gerne weiter und zwar an das Material, was da drin steckt. An die Menschen, die das im ersten Schritt schon hergestellt haben, was für mich an sich einen Wert hat, der halt einfach den Wert des Kaufpreises, eigentlich hat er für mich damit fast gar nichts zu tun. Mhm. Ich zahle natürlich einen Preis irgendwie für das Produkt, um es besitzen zu können und hoffe, dass diejenigen, die in den Entstehungsprozess involviert waren, davon auch irgendwie gerecht bezahlt werden oder da das Richtige für abbekommen. Aber der Wert steigt für mich danach auch mit den Geschichten, die ich zum Beispiel mit der Jacke oder mit der Hose verbinde.
Das stimmt. Und da kann ich diese Geschichte nämlich gerade mal zu Ende bringen. Die Näherin hat dann rausgefunden, dass sie die Reißverschlüsse gar nicht auswechseln muss, sondern sie hat sie so ein bisschen sauber gemacht, so die Flusen, die dazwischen hingen, rausgeholt. Und irgendwie hat sie es dann geschafft, dass diese Dinger dann wieder funktioniert haben, also auch ohne Auswechseln, und das hat dann ein paar Euro gekostet. Also das war dann durchaus ein Happy End. Und Juliane, wir müssen noch über eine andere Sache sprechen. Wir haben jetzt viel über Nachhaltigkeit geredet. Was ist denn mit fairem Handel? Das muss man ja durchaus unterscheiden, was ökologisch nachhaltig ist in der Mode und was fair gehandelt ist. Oder geht das immer Hand in Hand zusammen?
Das geht nicht immer Hand in Hand zusammen. Da muss man sich tatsächlich manchmal auch beim Kauf entscheiden, welchem Siegel, also das faire Handelssiegel ist in der Modebranche genauso etabliert und auch so zu finden wie in der Nahrungsmittelindustrie. Ich persönlich setze eher auf andere Siegel, denen ich auch vertraue und wo auch die Bezahlung der beteiligten Produzenten mit im Fokus steht. Das ist zum Beispiel auch mittlerweile eigentlich relativ bekannt, das GOTS-Siegel. Das ist so grün mit so einem weißen T-Shirt. Und muss aber auch dazu sagen, ich kenne mittlerweile auch Modelabels, die vor allen Dingen auch kleinere Modelabels, die bewusst auf Siegel wie fairer Handel oder GOTS oder ähnliches verzichten, weil es auch immer wieder ein relativ langer, umfangreicher Prozess ist, den man sich manchmal gar nicht leisten kann. Und da setze ich dann eher so auf die persönliche Story, die dahinter steht, die auch vermittelt wird, dass die selber vor Ort waren, die Produzentenfamilien kennen oder so weiter. Das sind natürlich immer eher kleinere Produkte. Aber würde ich sowieso dazu raten, dass man eben ein bisschen weggeht von diesen großen Marken und sich ja vielleicht eher in etwas individuellere, liebevollere Produkte investiert. Ich hatte so ein schönes Gespräch gestern mit meinem Schwager, der sagte, ach, sie waren in einem Fast-Fashion-Geschäft, da gab es diese tolle Kinderjacke für 10 statt 70 Euro. Da kommt man ja schon ins Grübeln. Da sage ich so, nee, ich komme da nicht ins Grübeln, weil ich gehe gar nicht in dieses Geschäft rein und sehe dieses Angebot gar nicht. Das kommt für mich einfach nicht in Frage. Und das wäre halt schön, ja, ich will jetzt niemandem davon abraten, shoppen zu gehen. Also ich will jetzt niemandem irgendwie vorschreiben, wo sie einkaufen sollen, aber ist ein Prozess und für mich persönlich fühlt es sich besser an, eben nicht mehr der Fast Fashion zu verfallen.
Schöner Appell hier zum Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank, Juliane Neubauer. Danke dir.
Gerne.
Die Proteste in Frankreich wegen der geplanten Rentenreform. Wir haben darüber auch hier im Podcast schon mehrmals gesprochen. Präsident Macron will, dass die Franzosen länger arbeiten, also später in Rente gehen. Die Gewerkschaften sind strikt dagegen. Deshalb steht vieles in Frankreich seit einigen Wochen still. Eisenbahn, U-Bahn, auch viele Unternehmen natürlich. Jetzt hat die Regierung am Wochenende einen Kompromiss mit ihren Gegnern erzielt. Mehr kann uns mein Kollege Jürgen König in Paris sagen. Hallo Jürgen.
Hallo Tobias, sei mir auch gegrüßt.
Jürgen, was genau bietet die französische Regierung den Gewerkschaften jetzt an?
Also sie bietet eigentlich an, den zuletzt zentralen Streitpunkt, nämlich das Renteneintrittsalter von derzeit 62 auf dann 64 Jahre anzuheben. Diese Entscheidung wird erst einmal wieder ausgesetzt, aber sie wird nicht gänzlich abgeschafft, denn der Premierminister Edouard Philippe hat das gestern Abend im Fernsehsender France 2 nochmal erklärt. Dieses Renteneintrittsalter ab 64 soll schrittweise erreicht werden, und zwar dann endgültig 2027. Auf diesen Kompromiss hat die größte Gewerkschaft Frankreichs, die CFDT, die als reformfreudig nicht nur gilt, sondern es auch ist, auf diesen Deal hat die CFDT sich eingelassen, sodass jetzt die größte französische Gewerkschaft eigentlich mit der Regierung zusammen an einem Strang ziehen kann.
Das sind jetzt ein paar Jahre sozusagen, die Gewerkschaften da gewonnen haben. Warum haben sie sich darauf eingelassen? Ist das wirklich so ein guter Deal?
Naja, also es gibt, wie gesagt, diese Reformgewerkschaft CFDT, und die findet grundsätzlich dieses gesamte Thema Rentenreform schon wichtig und findet auch den Text, so wie er vorliegt, gut. Das heißt, das war ja eines der zentralen Wahlversprechen von Macron gewesen, vor allen Dingen im Zentrum dieses Vorhaben, das französische Rentensystem mit derzeit 42 verschiedenen Regelungen zu vereinheitlichen, diese gesamten Spezialrenten abzuschaffen. Und da sagt die CFDT, ja, das müssen wir so machen. Es sind die anderen Gewerkschaften, allen voran die CGT, die nicht mehr ganz so groß ist, auch längst nicht mehr so viele Mitglieder hat wie die CFDT, die hat gesagt, das kommt alles überhaupt nicht in Frage. Wir wollen, dass diese Rentenreform gar nicht stattfindet. Deswegen gehen auch die Streiks jetzt weiter. Auch heute wird die Bahn bestreikt, werden die Pariser Verkehrsbetriebe bestreikt. So, aber die CFDT sagt doch, wir müssen das machen, weil wir zum Beispiel an so etwas wie dem demografischen Faktor nicht vorbeikommen. Es arbeiten immer weniger Franzosen, gleichzeitig steigt die Lebenserwartung. Das sind ja gänzlich die gleichen Gegebenheiten wie in Deutschland auch. Wofür es aber hier überhaupt kein öffentliches Bewusstsein zu geben scheint, sage ich mal vorsichtig. Auf jeden Fall in der öffentlichen Debatte wird dergleichen ausgesprochen selten erwähnt. Aber die CFDT sagt nein, die Rentenkassen werden hochdefizitär sein, zum Beispiel 2027. Also müssen wir etwas tun, also sind wir dafür und haben deshalb jetzt diesem Kompromiss auch zugestimmt.
Jürgen, du hast jetzt schon den Vergleich mit Deutschland gebracht und ich bin mir sicher, ganz viele Leute, die jetzt hier diese Zahlen hören, die denken sich, wie kann das eigentlich in Frankreich passieren? Da reden die Leute über Renteneintrittsalter von 62 oder 64 Jahren.
Oder auch 52 Jahren.
Bei vollen Rentenbezügen. Während es bei uns eher heißt 67 Jahre und wahrscheinlich eher noch ein bisschen mehr. Also bei uns heißt es immer eher, Leute, stellt euch schon mal auf Rente mit 70 ein. Wie passt das zusammen? Wie kriegen die Franzosen das hin, dass sie so früh in Rente gehen können?
Also zunächst muss man sagen, dass Franzosen sehr viel höhere Rentenbeiträge während ihrer Lebensarbeitszeit leisten als Deutsche und entsprechend auch sehr viel höhere Renten bekommen. Dieses Renteneintrittsalter wurde damals vom französischen Staatspräsidenten François Mitterrand auf 60 Jahre festgelegt. Das hat also sozusagen noch heute als so eine Art Traditionsglanz. Es war Nicolas Sarkozy, der dann mühsam eine Rentenreform durchbringen wollte, von der nichts anderes wirklich gelungen ist, als dass das Renteneintrittsalter wieder bei 62 gelandet ist. Das war also zwischen 2007 und 10, ich weiß nicht genau, wann es war. Aber seither gibt es erst diese Regelung 62. Ich bin sicher, der Präsidentschaftswahlkampf 2022 wird auch zum Thema haben, die Rente mit 60 wieder einzuführen, diese Rentenreform wieder zurückzunehmen. Also es gibt eine gewisse Traditionslinie, was dieses niedrige Renteneintrittsalter angeht. Und es gibt eben diese Spezialrenten. Also zum Beispiel das Pariser Ballett, das Staatsballett, geht mit 42 in Rente. Nun weiß man, Tänzer können dann ihren originären Beruf nicht mehr ausüben, so ab Mitte, Ende 30. 42 gibt es eine Grundrente von 1.000 Euro monatlich. Das geht im Kern zurück auf ein Privileg, das Ludwig XIV. Dem Pariser Staatsballett bzw. deren Vorläuferorganisation verliehen hat. Und das, es ist so, noch heute gilt. Oder die Eisenbahn hat halt, die Staatsbahn SNCF hat ein Spezialrentensystem eingeführt, wonach wer im Lokführerdienst zum Beispiel ist oder auch im Fahrkartenkontrolldienst ist, schon mit Anfang, Mitte 50 in Rente gehen kann. Viele Franzosen tun es nicht, weil sie dann ihre 40 Beitragsjahre noch nicht zusammen haben. Aber die Möglichkeit besteht, dass diese Regelungen kommen aus Zeiten, aus dem Dampflokzeitalter, als der Eisenbahndienst extrem hart war, wo man gesagt hat, die müssen mit 52 in Rente gehen, um überhaupt noch was von ihrem Lebensabend zu haben und weil sie dann auch nicht mehr als Lokführer zum Beispiel arbeiten können. So, und auch diese Privilegien wurden nie wirklich irgendwie verändert oder angepasst. Heute ist auch der Eisenbahnerdienst sehr viel leichter geworden. Schichtdienst gibt es auch in anderen Sparten, nicht nur bei der Eisenbahn. Also kurzum, gibt es viele auch in Frankreich, die sagen, wozu gibt es noch diese speziellen Rentensysteme, die wirklich ein Privileg sind und die entsprechenden Berufsgruppen sehr begünstigen. Das alles wäre ja nicht schlimm, wenn zum Beispiel die Bahnleute ihre eigenen Rentenbeiträge zahlen und aus der Kasse, die dadurch entsteht, diese Spezialrenten bezahlt werden können. Also wenn dadurch dieses frühe Renteneintrittsalter möglich gemacht wird. Das ist aber nicht der Fall. Die eigenen Beitrittszahlungen reichen dafür nicht aus. Der Staat muss alleine für die SNCF, für die Staatsbahn, jährlich 3 Milliarden Euro zuschießen. Das ist also nur eine Berufsgruppe, die diese 3 Milliarden Euro Steuergelder pro Jahr bekommt. Ich wundere mich, dass es keine Gerechtigkeits- oder Ungerechtigkeitsdebatte hier in Frankreich gibt.
Ich wollte das gerade fragen. Warum sagen denn andere nicht einfach sowas wie die Balletttänzer, das wollen wir auch gerne haben?
Weil es diese historisch fundierten Privilegien nicht gibt. Und wenn ich das frage, bei mir im Haus, in dem ich wohne zum Beispiel, bekomme ich zur Antwort, das sind also zum Beispiel die Eisenbahn, das ist jetzt ein Beispiel, die Pariser Verkehrsbetriebe könnte man genauso zu Rate ziehen, ist ein anderes Beispiel, auch auf Jahrzehnte alte Privilegien fußend. Und da höre ich dann in meinem Haus, sie sind die Speerspitze derer, die sich um die Sozialgesetzgebung kümmern, die die Rechte der Bürger noch verteidigen. Und wenn die nachgeben, dann brechen danach alle Dämme, denn werden auch alle anderen sozialen Wohltaten, die so im Laufe der Jahrzehnte eingeführt worden sind, dann werden die womöglich auch brechen.
Jürgen, ich habe jetzt heute hier im Haus noch zwei andere Argumente gehört dafür oder zwei andere Gründe dafür, dass die Franzosen früher in Rente gehen können. Der Grund eins lautet, weil sie mehr Kinder in die Welt setzen, also weil die Geburtenrate in Frankreich höher ist. Und Grund zwei lautet, die Franzosen kaufen mehr Aktien und sind deshalb besser vorbereitet, auch finanziell vorbereitet auf den Ruhestand. Ist da was dran?
Naja, es gibt ja auch so etwas wie Kindergeld. Eine kinderreiche Familie bekommt höhere Zuschüsse vom Staat und kann sich dadurch vielleicht ein Polster anschaffen, das es dann ermöglicht, früher in Rente zu gehen.
Naja, und es gibt halt auch mehr Arbeitnehmer, ne? Es gibt mehr, die sozusagen wieder einzahlen in die Rentenkasse.
So ist es, aber wer in Rente gehen will, muss natürlich 40 Beitragsjahre nachweisen. Und da kommt man auch, so viele Kinder man auch immer hat, nicht drum herum. Ähnlich ist es auch bei den Aktien. Wer es sich leisten kann, zum Beispiel durch Aktienbesitz, durch Aktienkauf und Verkauf, ja, der kann es sich vielleicht leisten, früher in Rente zu gehen. Aber diese 40 Beitrittsjahre braucht er in jedem Fall.
Wie sieht das denn aus mit der Finanzierung dieser Reform, wenn das höhere Renteneintrittsalter, wenn das jetzt verschoben wird um 5 Jahre? Ist das finanzierbar? Ist diese Finanzierung gesichert?
Also das Ziel von Macron und damit natürlich auch der jetzigen Regierung ist es auf jeden Fall, im Lauf der nächsten, sagen wir mal, mindestens oder höchstens 10 Jahre eine ausgeglichene Rentenkasse zu gewährleisten. Man geht davon aus, dass das Defizit in der Rentenkasse 2027 bei bis zu 17 Milliarden Euro betragen wird. Das soll ausgeglichen werden. Die Regierung hat jetzt ausgeschlossen, dass die jetzt gezahlten Renten gesenkt werden. Sie hat auch ausgeschlossen, dass der Faktor Arbeit höher besteuert werden soll. Das heißt, um dieses Defizit auszugleichen, bleibt im Grunde genommen wenig übrig, außer eben das Renteneintrittsalter eben doch nach und nach heraufzusetzen. Es gibt da wenige Möglichkeiten. Die Gewerkschaften halten dagegen, dass es ja doch sehr viele staatliche Reserven gibt. Frankreich hat Fonds angelegt, um Rentengelder für die geburtenstarken Jahrgänge bereitzuhalten. Es gibt keine konkreten Zahlen. Von bis zu 150 Milliarden Euro ist da die Rede. Andere Experten wiederum sagen, naja, aber diese 150 Milliarden werden teilweise jetzt schon für andere Zwecke ausgegeben, zum Beispiel für den schrittweisen Abbau von Schulden, der Macron ebenfalls wichtig ist. Andere Bereiche des Sozialsystems werden jetzt schon davon finanziert. Also das könne man nicht einfach so als Kuchen hinlegen, von dem dann die Renten gerade der ganzen geburtenstarken Jahrgänge alleine bezahlt werden. Also insofern wird Macron auf jeden Fall darauf bestehen, dass die Rentenkasse, dass das Defizit der Rentenkasse ausgeglichen werden wird.
Wie schätzt du das denn ein? Was wird jetzt mit den laufenden Protesten sein? Werden die sich jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen beruhigen? Werden die Leute zu Hause bleiben oder geht das weiter?
Also wir haben heute den 40. Streiktag. Gerade die SNCF, die Eisenbahn, wie auch die Pariser Verkehrsbetriebe lassen überhaupt keine Anzeichen für Streikmüdigkeit erkennen. Ich vermute, die Streiks werden weitergehen, denn das geht ja noch, dieses ganze parlamentarische Verfahren wird sich noch bis zum Sommer hinziehen. Irgendwann muss man mal mit dem Streit beenden. Das ist im Moment hier ein häufig zitierter Satz in den Medien. Wie beendet man einen Streik? Das sei eine große Kunst, heißt es dann immer. Ich meine, letztendlich die Hardcore-Gewerkschaften fordern, dass die Rentenreform komplett zurückgezogen wird. So lange wird gestreikt werden. Macron sagt, die Rentenreform kommt auf jeden Fall, wenn auch mit diesen Zugeständnissen, die es jetzt gegeben hat. Das sind letztlich ist das wie zwei Züge, die aufeinander zurasen. Und die Frage ist, wer gibt als Erster auf? Im Moment haben diese Streiks noch die Unterstützung einer Mehrheit der französischen Bevölkerung. Also insofern könnte das jetzt durchaus noch, ich sag ruhig mal, 1-2 Wochen weitergehen. Was dann kommt, weiß ich nicht. Also wer in den nächsten 2 Wochen nach Paris fahren möchte, sollte sich das vielleicht doch nochmal gut überlegen.
Ein guter Hinweis. Und ich bin mir sicher, wir werden über das Thema noch weiter sprechen müssen. Vielen Dank, Jürgen König in Paris.
Gerne.
Das war der Tag an diesem Montag, den 13. Januar 2020. Kritik und Lob lesen wir gerne auf dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.